Ilka, hattest du in deinem Leben schon mal eine Phase, wo du über längere Zeit sehr schlecht geschlafen hast?
Nee, über eine längere Zeit nicht, aber jetzt komme ich hier wieder mit meinen Schichten. Es gibt Abende, da fällt es mir wahnsinnig schwer einzuschlafen und da mache ich mir Stress.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über Insomnie. Wenn jemand nicht einschlafen kann oder nicht durchschlafen kann oder eben beides und darunter leidet.
Wir klären, wie häufig die Schlafstörung eigentlich ist, was die Symptome sind und wie eine solche Schlafstörung überhaupt entsteht.
Und am Ende der Folge, wie immer, unser Überschlafen-Mythencheck. Wer sind wir? Wir sind Dr. Christine Blume, das bist du. Du bist Schlafforscherin und du behandelst auch Menschen mit Schlafstörungen.
Und mit mir im Podcast ist Ilka Knigge, Wissenschaftsjournalistin und die Moderatorin dieses Podcasts.
Wir sprechen ja jede Woche über ein neues Schlafthema. Wenn ihr neu bei uns seid, dann hört doch mal gerne in unsere bisherigen Folgen rein. Unsere Themen sind für alle, die gut oder schlecht schlafen. Also das spielt bei uns keine Rolle. Christine, lass uns heute doch mal mit einer Definition starten, denn die Insomnie ist zwar die häufigste Schlafstörung, aber es gibt ja auch noch andere Schlafstörungen und manchmal wird das durcheinander geschmissen. Mhm. Ab wann sprechen SchlafforscherInnen denn von einer Insomnie?
Ja, also nach den aktuellen Kriterien ist es so, dass die Schlafprobleme, also Ein- und oder Durchschlafstörungen oder auch frühmorgendliches Erwachen, über einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen bestehen müssen. Mhm. Einfach auch damit so ganz kurzfristige Schlafprobleme, die jeder und jede ja mal erlebt, nicht gleich irgendwie einen Krankheitswert haben.
Ja.
Und es müssen auch mindestens 3 Nächte pro Woche betroffen sein. Also es muss in einer gewissen Häufigkeit auftreten. Und wenn die Probleme eben dann mehr als 3 Monate anhalten, dann spricht man auch von einer chronischen Insomnie. Und ganz wichtig ist, dass eben diese Schlafprobleme auftreten müssen, also zu wenig Schlaf, schlechte Schlafqualität, auch wenn eigentlich eine ausreichende Möglichkeit zum Schlafen besteht.
Du hast jetzt eben gesagt, frühmorgendliches Erwachen. Was bedeutet das denn? Weil wenn man mal vor dem Wecker wach wird, dann ist das ja nicht gleich frühmorgendliches Erwachen, ne?
Ja, genau. Nee. Also eine Durchschlafstörung, damit bezeichnen wir so dieses immer wieder in der Nacht aufwachen, häufig dann auch in Zusammenhang mit Schwierigkeiten wieder einschlafen zu können. Und das frühmorgendliche Erwachen, das ist aber nicht einfach nur das Erwachen vor dem Wecker, sondern das ist wirklich so dieses Gefühl, ich wache auf und es ist zu früh, ich bin noch nicht ausgeruht und ich kann aber nicht wieder einschlafen, auch wenn ich das möchte. Mhm. Und eben ganz wichtig auch bei der Insomnie ist, diese Symptome während der Nacht, also das Erwachen oder nicht einschlafen können, das führt auch dazu, dass der Tag betroffen ist. Also auch am Tag gibt es dann eben Symptome.
Ja, du hast eben gesagt, schlechter Schlaf ist nicht gleich eine Insomnie. Kannst du da nochmal den Unterschied so ein bisschen klar machen?
Ja, also ich unterscheide ganz gern Schlafprobleme. Das wäre so das, was man mal erlebt, wo aber eben diese Kriterien für eine Insomnie noch nicht erfüllt sind. Und dann aber eine quasi ausgewachsene Insomnie, wo die Kriterien, die wir gerade ja besprochen haben, eben auch erfüllt sind. Schlechter Schlaf, das ist halt das, was jeder und jede mal erlebt. Häufig in stressigen Situationen, kann zum Beispiel beruflicher Stress sein, Prüfungsstress an der Uni oder in der Schule oder auch zwischenmenschlicher Stress, ganz unterschiedlich. Mhm. Und man muss aber sagen, zum Glück ist es so, dass in den meisten Fällen, wenn man dann in so einer stressigen Phase schlecht schläft, dass sich das auch, nachdem der Stressor dann weg ist, wieder normalisiert.
Und da spricht man aber trotzdem von einer Insomnie, ja?
Ja, nur dann, wenn das eben lange genug und mit einer gewissen Häufigkeit auftritt. Mhm. Alles andere, quasi was darunter ist, unter diesen Kriterien, das wäre eben schlechter Schlaf. Und bei der Insomnie ist es aber so, dass die Schlafprobleme eben dann auch, wenn dieser Stressor weg ist, bestehen bleiben. Das heißt, wir haben schlechten Schlaf, Schlafmangel, häufig auch ganz große Sorgen um den Schlaf. Und der Schlaf wird wirklich so zum zentralen Thema. Und es bestehen auch Symptome am Tag und der Leidensdruck, das ist natürlich auch das, was einfach da sein muss. Also wenn ich nur einfach wenig schlafe, weil ich zum Beispiel zu viel Party mache und darunter aber nicht leide, dann ist das jetzt auch keine Insomnie. Mhm. Wäre natürlich auch wieder keine ausreichende Schlafgelegenheit.
Es gibt ja auch Menschen, die sehr wenig Schlaf benötigen, ja? Also wenn die wenig schlafen und die sagen sich, naja, aber ich fühle mich okay, ist es ja auch keine Insomnie.
Genau.
Ich habe mich mal ein bisschen umgeschaut nach Zahlen, wie viele Menschen überhaupt eine Insomnie haben. Und ich bin darauf gestoßen, dass in den westlichen Industrienationen etwa 10% der Bevölkerung an einer chronischen Insomnie leiden. Das ist richtig, oder?
Ja, das ist richtig.
Also das sind ja schon krasse Zahlen. So, das heißt, jede 10. Person hat wirklich dauerhaft Probleme mit dem Schlaf.
Ja, und eben in dem Fall nicht nur Schlafprobleme. Schlafprobleme sind sogar noch häufiger. Also meistens sprechen wir da so über 20-30%. Aber diejenigen, die dann wirklich eben diese Kriterien einer Insomnie oder einer chronischen Insomnie erfüllen, das sind immer noch 10%.
Ja, das ist wirklich total viel. Ich habe mich auch nochmal angeschaut, also man kann sich das Thema ja so von verschiedenen Seiten anschauen. Auf was ich noch gestoßen bin, ist die Techniker Krankenkasse, die hat mal so eine große Studie gemacht, die heißt House Work. Also da geht es im Endeffekt um Menschen, die arbeiten. Und da haben von den bis 29-Jährigen unter 20% nur gesagt, dass sie noch nie Durchschlafprobleme hatten. Das heißt, 80% haben angegeben, dass sie schon mal Durchschlafprobleme hatten. Und unter den Leuten, wenn wir die noch mit reinnehmen, 30 bis 39, sind es sogar noch weniger. Also da haben nur 12% gesagt, nee, das hatte ich noch nie. Also das ist ja wirklich einfach total verbreitet.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, da muss man jetzt nochmal sich anschauen, wie genau haben die danach gefragt, dass man mal Durchschlafprobleme hat. Das ist ja auch normal.
Genau, so haben die das gefragt, ja.
Das ist auch total normal. Und kritisch ist dann aber natürlich einfach, wenn sich das nicht mehr normalisiert und wenn man halt dann einfach wirklich an der fast Mehrzahl der Nächte dann einen schlechten Schlaf hat.
Man hört ja immer wieder, dass Schlafprobleme auch zugenommen haben in den letzten Jahren. Stimmt das denn?
Ja, das legen die Zahlen zumindest jetzt erstmal nahe. Also es gibt auch von den großen deutschen Krankenkassen gibt es immer so Gesundheitsreports und der DRK, der Gesundheitsreport, der hat zum Beispiel gefunden, dass es einen Anstieg der von Insomnie Betroffenen von 2010 bis 2017 gab um 60%. Also von 6% 2010 auf 10% 2017. Und Faktoren, die zu so einem Anstieg führen, das kann zum Beispiel sein, so ständige Erreichbarkeit, aber auch zuletzt natürlich die Corona-Pandemie. Mhm. Und da gab es zum Beispiel auch eine Umfrage der Kaufmännischen Krankenkasse, wo im März 2021 jeder fünfte Schlafprobleme berichtet hat, die er oder sie auf die Pandemie zurückgeführt hat.
Ja, es war ja auch einfach eine Stressphase, oder?
Ja, total. Und man muss aber so ein bisschen natürlich auch vorsichtig sein, weil natürlich auch in dem Moment, wo zum Beispiel eine erhöhte Offenheit gegenüber dem Thema besteht, wo ich das Gefühl habe, ich kann da eher drüber sprechen oder das ist vielleicht auch ein Zustand, mit dem muss ich nicht einfach klarkommen, sondern da kann man auch was tun, dann sprechen natürlich auch mehr Menschen drüber. Und das ist auch was, was sich dann in den Zahlen niederschlagen kann. Das heißt, wir sehen im Endeffekt eine Erhöhung der Zahlen, die aber vielleicht gar nicht darauf zurückzuführen ist, dass tatsächlich mehr Menschen betroffen sind, sondern eher, dass mehr Menschen drüber sprechen.
Ja, dass es einfach enttabuisiert ist, ne?
Genau. Ich würde denken, dass wir es hier mit einer Kombination aus den beiden Faktoren zu tun haben.
Christine, dir hat jemand geschrieben, der hat eine akute Insomnie. Er wollte seinen Namen und seine Stimme nicht hier bei uns im Podcast hören, aber er hat für uns aufgeschrieben, wie es ihm geht. Wir haben das für diese Folge mal nachsprechen lassen.
Ich sehe mir zu, wie ich einschlafen will und schlafe deshalb nicht ein. Ich denke beim Einschlafen über das Einschlafen nach und schlafe deshalb nicht ein. Ich habe schon Panik, dass es für immer so sein wird. Panik, dass es Leute mitbekommen werden. Panik, dass meine Freundin mich verlassen wird deswegen. Panik, dass ich meine Arbeit verlieren werde. Ich habe schon Angst vor der nächsten Nacht. Ich versuche, all diese bescheuerten Regeln einzuhalten, um ja nichts falsch zu machen. Ich sprühe das Kissen mit Zeug ein. Ich höre mir Regen an. Ich esse nicht schwer, ich trinke nicht mehr. Ich google allen Ernstes, wie ich die Uhrzeitanzeige von meinem iPhone-Display wegbekomme. Man wird abergläubisch. Selbst T-Shirt, selbe Socken, selber Tee. Wehe, was stimmt nicht. Dann fange ich an, mich zu belügen. Auch wenn ich nicht schlafen kann, ruht sich der Körper ja aus. Oder das ist nur eine Episode, das geht vorbei. Aber ich weiß natürlich in meinem dummen Kopf, das ist jetzt dein Leben. Ich empfinde Neid auf Leute auf der Straße, Neid auf Leute im Fernsehen, die sicher schlafen später. Bei mir nur die Hoffnung, dass bis spät in die Nacht Live-Sport läuft, dass die anderen Leute auch wach sein werden. Das hier, das macht die Nächte kaputt, weil, naja, ist klar. Aber es macht auch die Tage kaputt, weil Allein der Gedanke daran, alles Schöne in den Schmutz zieht.
Das ist heftig. Das macht einfach was mit dem Leben. Sind das so typische Erfahrungen bei Insomnie?
Ja, das sind relativ typische Erfahrungen. Also gerade jetzt, wenn man so am Anfang vielleicht auch noch so ein bisschen in der Entwicklung einer Insomnie steckt. So habe ich das bei ihm jetzt auch verstanden. Und ganz charakteristisch ist auch so das, was er am Ende sagt. Es ist nicht nur die Nacht betroffen, sondern eben auch der Tag. Mhm. Und wir sprechen bei der Insomnie oft von einer 24-Stunden-Erkrankung. Das ist nicht nur die Nacht, sondern eben auch der Tag ist betroffen. Mhm. Und was er auch ganz schön beschreibt, ist halt zum Beispiel diese ganz massiven Sorgen um die Zukunft, um die Beziehung, um eigentlich alles, was ja das Leben irgendwie ausmacht. Und diese Sorgen, die führen aber dann natürlich fatalerweise wieder dazu, dass man noch weniger schlafen kann, weil man eben in diesen Sorgenstrudel wie so reingezogen wird. Und da muss man halt einfach schauen, dass man an dem Punkt vielleicht sich schon therapeutische Hilfe auch holt. Und wirklich auch vielleicht, wenn man jetzt diese Kriterien, die wir vorher besprochen hatten, noch nicht erfüllt. Wenn der Leidensdruck da ist, dann sollte man möglichst früh ansetzen und sich Hilfe holen, weil dann hat man auch die besten Chancen, das relativ schnell wieder loszuwerden.
Wir müssen an der Stelle mal dazu sagen, du arbeitest ja in einem Schlaflabor, haben wir in der letzten Folge gehört. Das ist ein Forschungsschlaflabor, da gehen gesunde Probandinnen und Probanden hin. Aber du bist ja auch Schlaftherapeutin in der Schlafambulanz und InsomniepatientInnen kommen zu dir.
Genau, ja. Genau, ich bin Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken hier in Basel und ja, und sehe in der Schlafambulanz eben auch InsomniepatientInnen und Patienten.
Und du hast mir vorhin schon erzählt, dass wenn du diese Menschen siehst, die ja solche ähnlichen Geschichten erzählt werden und du hast da von Kosten gesprochen, also Kosten für die Personen. Was bedeutet das?
Genau, sogar nicht nur Kosten für die Person, sondern auch für die Gesellschaft eigentlich. Und das ist auch so ein Punkt, wo man wirklich sagen muss, wir sprechen ja auch in der nächsten Folge, das kann ich schon mal spoilern, auch über die Behandlung der Insomnie, ja. Wo man sagen muss, es erstaunt mich immer wieder, wie ja, doch, muss man sagen, schlecht doch die Strukturen auch für die Behandlung der Patientinnen und Patienten sind, weil es wirklich sehr hohe Kosten sind. Nicht nur das eben das individuelle Leiden, sondern es geht auch um Kosten für Arztbesuche und Untersuchungen. So eine Schlaflaboruntersuchung ist nicht ganz billig, eventuell auch Medikamente. Aber eben, und das scheint auch, das zeigen Studien, die wir auch verlinken in den Shownotes, ein ganz großer Kostenfaktor ist auch so diese verminderte Leistungsfähigkeit und die Fehlzeiten. Und das sind gar nicht nur die Tage, wo zum Beispiel ja jemand krankgeschrieben ist, sondern einfach nur dieses nicht die volle Leistung erbringen können. Und man muss sagen, viele Insomniepatientinnen und Patienten werden sich eben trotzdem zur Arbeit schleppen und das versuchen, ja, aber sind einfach doch nicht so leistungsfähig. Und man muss eben auch sehen, wenn so eine Schlafstörung dann lange besteht, also chronifiziert ist, dann steigt eben auch das Risiko für Folgeerkrankungen. Da kann auch sowas drunter fallen, wie so der Versuch einer Selbstbehandlung mit Alkohol, was dann eben wiederum auch Kosten für die Gesellschaft letztlich verursacht.
Ja, und ich meine, die Betroffenen, die leiden natürlich auch wahnsinnig. Aber was du ja auch oft sagst, ist, dass es da so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was Menschen empfinden und dem, was wirklich da ist. Und dazu hat sich Maren bei uns gemeldet. Sie hat auch Insomnie und bei ihr läuft es so.
Dessen ist es dann so, dass ich mich zum Beispiel total irrational in diese Arbeitssituation reinsteigere. Das geht dann so weit, dass ich mir irgendwelche Horrorszenarien ausmale, was passieren kann, wenn ich jetzt diese Deadline reiße, bis hin zu, dass ich gekündigt werde oder weniger Gehalt kriege oder wunderbar ist was. Und das ist auf jeden Fall Quatsch. Also so würde das nicht kommen bei mir im Job. Und ja, ich weiß das dann auch und weiß auch, dass das Unsinn ist. Aber trotzdem kann es passieren, dass ja, es halt in meinem Kopf in dem Moment dann so ist. Und da muss ich mir wirklich bewusst machen, das ist jetzt einfach nicht die Realität. Ich muss mich jetzt mal beruhigen, weil sonst kann ich natürlich erst recht nicht schlafen. Und ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr schlafe, als ich so das Gefühl habe, dass ich schlafen würde. Das sehe ich daran, ich track meinen Schlaf mit meiner Uhr. Und manchmal sagt die mir dann morgens so, hey, du hast doch 3 oder 4 Stunden geschlafen. Und wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, ich habe kein Auge zugetan. Deshalb denke ich, dass das vielleicht so ein bisschen so ist, dass die Schlaf- und Wachrealität da so ein bisschen verschwimmt und dass diese Horrorszenarien so ein bisschen Albtraumcharakter haben und das gar nicht so richtig die Realität ist, obwohl ich denke, dass ich wach bin.
Ich fand bei ihr total interessant, dass sie sagt, ich habe das Gefühl, ich habe kein Auge zugemacht und ihr Schlaftracker sagt, doch, du hast geschlafen. Also ich meine, jetzt können wir natürlich davon ausgehen, der Schlaftracker hat es falsch gesehen, aber du sagst, das ist gar nicht so realistisch, sondern das wahrscheinlichere Szenario ist, sie hat wirklich geschlafen und es hat sich anders angefühlt, ne?
Ja, also das ist erstmal total unrealistisch, dass man wirklich eine Nacht gar nicht schläft. Und das ist, scheint wirklich ein Symptom der Insomnie zu sein, dass es eben zu dieser Fehlwahrnehmung kommt. Also, dass die Betroffenen wirklich teilweise das Gefühl haben, eben wie Maren, sie haben gar nicht geschlafen. Und dann, wenn man jetzt aber auch zum Beispiel eine Schlaflaboruntersuchung machen würde, dann würde man sehen, ach ja, eigentlich so schlecht ist es eigentlich gar nicht. Oder es ist vielleicht sogar relativ gut. Also auch das gibt's. Und das ist auch was, woran wir dann eben auch in der Therapie arbeiten. Also, dass wir versuchen, dieses Gefühl zu verändern. Und es ist ja manchmal auch was, was durchaus entlastend sein kann, dass man sagt, okay, der Körper, der holt sich schon das, was man braucht. Und es ist nicht so, dass man jetzt gar nicht schläft und dass der Körper dann irgendwie daran kaputt geht.
Lass uns da nochmal ansetzen. Wenn du eine Insomnie feststellen möchtest, braucht es dann dringend Daten aus dem Schlaflabor oder kannst du das auch so diagnostizieren, wenn jemand zu dir kommt und sagt, oh, ich schlaf nicht?
Für eine Insomniediagnose braucht man eigentlich keine Schlaflaboruntersuchung. Das wird zwar häufig trotzdem gemacht, einfach um auszuschließen, dass es da auch irgendwie eine andere Erkrankung gibt, die dafür verantwortlich ist. Und das ist manchmal ja auch ganz beruhigend für die Patientinnen und Patienten zu wissen, nee, da ist jetzt wirklich nichts Schlimmes, was wir da sehen. Und man kann das natürlich auch so ein bisschen in der Therapie dann nutzen, dass man sagt, naja, aber schauen Sie doch, wir haben jetzt die Messung gemacht und das sieht doch eigentlich viel besser aus, als Sie das Gefühl haben, dass es ist. Also es ist nicht so schlimm. Wir in der Schlafambulanz bei uns machen das teilweise sogar so, dass wir sagen, wir machen eben bei den Patientinnen und Patienten erstmal keine Schlaflaboruntersuchung, sondern wir schauen, wie die auf die Therapie reagieren, wenn sie damit okay sind. Und erst wenn die Therapie dann nicht ausreichend wirksam ist, dann würden wir eine Schlaflaboruntersuchung machen. Auch so ein bisschen einfach vor dem Hintergrund Ressourcenschonung.
Dann lass uns aber mal dazu kommen, woher überhaupt so eine Insomnie kommt. Kannst du mal so einen prototypischen Fall beschreiben?
Also so ein prototypischer Fall wäre vielleicht eine junge Frau, so Ende 20, Anfang 30, steht beruflich voll im Leben, hat ein großes Projekt übernommen, es ist total stressig und sie hat Versagensängste, ist auch ein bisschen perfektionistisch veranlagt vielleicht. Und jetzt schläft sie eben immer schlechter, weil sie so gestresst ist. Was sie macht, ist, sie verlängert die Zeit, die sie im Bett verbringt, also geht abends sehr früh schlafen, sagt auch Termine mit Freundinnen und Freunden ab, also Freizeitaktivitäten werden zurückgestellt, verbringt sehr viel Zeit im Bett, liegt aber auch von dieser Zeit im Bett sehr lange wach, weil sie eben Probleme hat, einzuschlafen und dann auch in der Nacht immer wieder aufwacht. Ja, und schafft es irgendwie so dann bis zu diesem großen Projektabschluss. Und es läuft auch alles super. Und jetzt ist eben dieser Stressor vorbei, aber sie kommt einfach nicht mehr zurück in einen normalen und guten Schlaf, sondern dieser schlechte Schlaf, der hat sich jetzt manifestiert.
Kann man denn sagen, ob es rein psychische Ursachen gibt oder ob es auch manchmal körperliche Ursachen haben kann, dass eine Insomnie auftritt?
Ja, und man muss auch sagen, die Grenze verschwimmt da natürlich so ein bisschen. Also generell, sagen wir mal, sowas wie eine generelle Tendenz auf Stress mit Schlafproblemen zu reagieren. Das ist sicher ein Faktor. Vielleicht auch so nicht so gute Strategien zu haben, um mit Stress umzugehen. Man weiß auch eben, Perfektionismus ist tendenziell so eine Persönlichkeitseigenschaft, die viele Insomnie-Patientinnen und Patienten haben. Aber man muss halt auch sagen, diesen Stress, den sieht man dann durchaus auch in objektiven Maßen. Zum Beispiel, wenn man sich die Gehirnwellen anschaut vor dem Einschlafen und beim Einschlafen. Und natürlich hat Stress einfach auch körperliche Auswirkungen. Ja. Und insofern ist dann dieses Psychische und das Physiologische, also das Körperliche, das ist so klar gar nicht zu trennen. Also rein physiologisch, ja, da würde man sicher mal zum Beispiel schauen, ob mit der Schilddrüse alles in Ordnung ist. Eine Überfunktion zum Beispiel, die könnte dann auch dazu führen, dass man nicht mehr gut schlafen kann.
Macht ihr das, wenn die Menschen zu dir kommen, dass ihr erstmal schaut, okay, wie schaut's mit der Schilddrüse aus oder behandelt ihr sofort?
Nee, also eine körperliche Untersuchung mit einer Blutuntersuchung gibt's normalerweise natürlich schon, ja. Das macht dann meistens in dem Fall meine Oberärztin und wenn sie dann das Gefühl hat, diese Person würde eine kognitive Verhaltenstherapie bei Insomnie, das ist ja das, was ich anbiete, gut tun, dann schickt sie die quasi zu mir.
Du hast eben gesagt, in deinem prototypischen Fall, dass es sein kann, dass eine Person dann nicht mehr rauskommt aus dieser Phase. Also man ist durch irgendwas reingekommen, durch irgendeinen Stress bei der Arbeit, im Studium, in der Ausbildung, privat, was auch immer. Was kann denn dann dazu führen, dass man da nicht mehr rauskommt?
Also wir gehen gerade in diesem kognitiv-verhaltenstherapeutischen Ansatz, über den wir in der nächsten Folge noch mehr sprechen werden, da gehen wir davon aus, dass der gute Schlaf wird verlernt. Das heißt, es gibt Lernprozesse, die dann dazu führen, dass sich diese Insomnie manifestiert. Das kann zum Beispiel einerseits sein, dass das Bett nicht mehr mit Schlafen, mit gutem Schlaf verknüpft ist, sondern eben mit Wachsein, mit Sorgen, mit Anspannung, vielleicht auch mit Wut, so auf den eigenen Körper. Und all das führt dann dazu, dass das Bett an sich eigentlich eher dem Schlafen entgegensteht. Mhm. Es gibt aber auch Verhaltensweisen, zum Beispiel wie in meinem prototypischen Fall habe ich ja das beschrieben, dass die Person diesen kurzen Schlaf versucht, dadurch auszugleichen, dass sie jetzt viel länger im Bett liegt. Ja. Und das ist zum Beispiel eine Verhaltensweise, natürlich liegt sie dann auch länger wach im Bett. Sie schläft aber vielleicht auch zwischendurch immer mal wieder ein und merkt das gar nicht. Da sind wir wieder bei dieser Fehlwahrnehmung und sorgt da dann eigentlich selbst dafür, dass so das Ein- und Durchschlafen immer schwieriger wird. Und das sind eben Verhaltensweisen, aber auch auf der kognitiv-gedanklichen Ebene Prozesse, die dann eben dazu führen, dass sich das manifestiert.
Kann eigentlich sowas wie eine Schichtarbeit auch zu einer Insomnie führen?
Ja, theoretisch ja, denn auch bei Schichtarbeit, also Schlafen zu ganz verschiedenen Zeiten, aber auch Schlafen zu Zeiten, wo der Körper eigentlich gar nicht auf Schlaf eingestellt ist. Also zum Beispiel du erzählst mir, wenn du Frühschicht hast, dann musst du irgendwie um 4 aufstehen oder anfangen zu arbeiten schon. Da muss man natürlich irgendwie zu einer Zeit schlafen gehen, wo man normalerweise sonst nicht schlafen könnte. Und das kann natürlich dann wiederum dazu führen, dass man sich schwer tut mit dem Einschlafen, dass man viel Zeit wach im Bett verbringt. Und das kann letztendlich auch dann zu einer Insomnie führen.
Ja, weil, also ich muss sagen, ich habe ja keine Insomnie, aber wenn ich mal gestresst bin und das Gefühl habe, oh Gott, ich brauche ganz dringend Schlaf und ich muss den jetzt doch kriegen, dann ist das, weil ich mal wieder ausgerechnet habe, dass ich eigentlich um 19 Uhr hätte ins Bett gehen müssen, damit ich meine 8 Stunden bekomme und es natürlich irgendwie 23 Uhr ist oder so, ja. Und also das ist dann was, wo ich mir denke, oh Gott, ich muss jetzt pennen und also solche Gedanken irgendwie dann habe und dann dachte ich mir auch, okay, also ich weiß natürlich, dass ich jetzt, wir müssen hier keine Therapie sozusagen an mir machen, aber ich dachte mir, okay, wenn man das wirklich über einen ganz langen Zeitraum macht, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Körper einfach so durcheinander ist, dass man dann vielleicht auch in normalen Nächten, wo man vielleicht am nächsten Tag nicht um 3 Uhr aufstehen muss, einfach nicht mehr in den Schlaf findet.
Ja, und gerade dieser Gedanke, das, was du sagst, ich muss jetzt aber schlafen, weil sonst passiert am nächsten Tag irgendwie was oder ich bin nicht leistungsfähig und so. Das, ja, das kann man dann natürlich auch in der Nacht haben, wo man eigentlich gut schlafen könnte. Und das sind dann so einzelne Schritte, die bei manchen Menschen dazu führen, dass sich eine Insomnie entwickelt.
Wie ist das denn, wie viele Menschen haben so eine Insomnie wirklich ein Leben lang?
Also es gibt viele Menschen, die auch zu uns kommen, die dann sagen so, ich habe eigentlich noch nie gut geschlafen. Oder die auch das über 10, 15 Jahre schon haben. Gibt aber auch Menschen, die das erst ganz kurz haben. Ich habe mal eine Studie rausgesucht, die wurde in Kanada durchgeführt. Und da hat man Probandinnen und Probanden über 5 Jahre immer wieder untersucht. Und die haben gefunden, dass knapp 40% der Probandinnen und Probanden zu jedem einzelnen Nestzeitpunkt über diese 5 Jahre hinweg immer noch Schlafprobleme hatten. Oh. Und das zeigt natürlich, dass das sehr langwierig sein kann. Man muss auch sagen, sehr langwierig sein kann, insbesondere dann, wenn es eben nicht angemessen behandelt wird.
Und wie lange hält es so meistens an? Gibt es dazu auch Zahlen? Also sind das eigentlich so Episoden, vielleicht mal ein halbes Jahr oder ein Jahr? Oder von was sprechen wir da?
Ich glaube, so klar kann man das nicht sagen.
Ah, ja.
Es gibt sicher Menschen, die schaffen das dann auch selber wieder raus oder nehmen Medikament oder machen eine Therapie und dann ist es auch wieder okay. Aber es gibt auch natürlich auch Menschen, die zum Beispiel nicht auf eine Therapie reagieren und die dann ja ihr Leben lang wahrscheinlich von schlechtem Schlaf betroffen sind.
Es sind mehr Frauen als Männer von Insomnie betroffen. Dazu gibt es auch Zahlen. Woran liegt das?
Ja, einerseits haben Frauen wohl doch eher eine Tendenz auch zu grübeln und sich Sorgen zu machen. Wir haben jetzt auch gerade bei Maren zum Beispiel gehört, diese Gedankenspiralen, also dieses Katastrophisieren. Wenn ich jetzt nicht schlafen kann, dann verliere ich meinen Job und die Beziehung und alles eigentlich. Diese Tendenz scheint bei Frauen ein bisschen stärker ausgeprägt zu sein. Und man muss ja auch sagen, Frauen haben im Lauf des Zyklus, also des Menstruationszyklus, ja auch hormonelle Schwankungen. Und die spüren auch manche am Schlaf. Auch die Menopause beispielsweise ist bei Frauen häufig was, was dazu führt, dass der Schlaf schlechter wird. Und ich denke aber auch, wenn wir jetzt mal gesellschaftlich schauen, Frauen sind halt doch, haben wir gerade in der Pandemie gesehen, häufig einer Mehrfachbelastung ausgesetzt, übernehmen doch häufig halt noch mehr Care-Arbeit und ich denke, das kann auch ein Faktor sein, der ein Stressfaktor sein, der dann dazu führt, dass eine Insomnie wahrscheinlicher wird.
Ich habe auch noch gefunden, dass mehr ältere Menschen betroffen sind als jüngere Menschen. Ich nehme mal an, es ist ja bekannt, dass sich der Schlaf so ein bisschen verändert und ältere Menschen auch ja oft weniger schlafen. Ganz generell, gibt es da einen Zusammenhang?
Ja, genau. Also der Schlaf verändert sich auf jeden Fall und der wird so ein bisschen anfälliger auch gegenüber Störungen. Da kommen vielleicht dann auch andere Erkrankungen dazu oder sowas wie Schmerzen beim Liegen. Das führt dann auch eben kann zu Schlafproblemen führen. Dass ältere Menschen weniger schlafen, das stimmt allerdings eigentlich so nicht. Die verlagern eher so ihren Schlaf dann auch teilweise auf den Tag. Und wenn man dann auf die ganzen 24 Stunden schaut, dann schlafen die in der Regel gar nicht so viel weniger wie jüngere Menschen. Ja, und ich denke aber auch da, es ist natürlich so, im Lauf des Lebens nehmen vielleicht auch Sorgen irgendwie dann zu, jedweder Art. Und auch das, ja, haben wir ja schon drüber gesprochen, das kann dann natürlich auch eine Insomnie begünstigen.
Das würde ja im Umkehrschluss auch bedeuten, egal in welchem Alter man ist, wenn man Sorgen hat wie, ich sag jetzt mal, Arbeitslosigkeit oder so, dass das dann auch so Risikofaktoren sein könnten.
Ja, absolut. Also man kann das ja auch so zusammenfassen unter diesem Begriff sozioökonomischer Status, sowas wie ja Lebensumstände, Arbeitslosigkeit, Einkommen. Und da weiß man eben auch, ein geringerer sozioökonomischer Status, der erhöht auch die Wahrscheinlichkeit für eine Insomnie.
Da würde ich mich aber fragen, das ist jetzt vielleicht Spekulation, vielleicht weiß man das auch gar nicht, ob Menschen, wenn sie andere Probleme haben, ich sage jetzt einfach nochmal die Arbeitslosigkeit, ob die sich dann behandeln lassen oder ob bei denen nicht vielleicht sogar die Dunkelziffer dann sehr hoch ist.
Ja, ich glaube, also dazu kenne ich jetzt auch keine Studie.
Ja, ja, das hat Dunkelziffer so an sich, ne? Das ist einfach schwierig.
Genau, ja, theoretisch natürlich möglich, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich zum Beispiel sehr stark mit ihrem Beruf identifizieren, vielleicht da sogar erfolgreich sind, also eben auch nochmal so dieser Perfektionismus. Und die dann eine Insomnie entwickeln und dann aber irgendwie sagen, nee, da muss ich jetzt aber durch. Und das ist ja irgendwie, ja, und ich möchte mir diese Schwäche vielleicht jetzt auch nicht eingestehen. Also man kann das ja auch als Schwäche empfinden, nicht schlafen zu können oder nicht gut mit Stress umzugehen. Auch wenn ich natürlich als Therapeutin da sagen würde, ich finde nicht, dass das ein Zeichen von Schwäche ist. Aber fühlt sich vielleicht für manche Menschen so an.
Ja, das habe ich bei unserem Hörer auch ein bisschen rausgehört, wenn der dann sagt, er ist neidisch auf die anderen, weil er wertet das bei sich dann ja so als Defizit, ich schlafe heute Nacht nicht und alle, die ich irgendwo sehe, die schlafen bestimmt total gut. Also dieses so mein Gefühl vergleichen mit dem, was ich so annehme, was bei den anderen so los ist und das stresst natürlich dann irgendwie auch.
Ist aber sicher auch in dem Fall so ein Ausdruck dieses starken Leidensdrucks oder auch des Wunsches, einfach wieder schlafen zu können.
Ja. Lass uns mal kurz noch darüber sprechen, was die Folge sein kann einer Insomnie. Weil letztlich ist ja eine Insomnie schon mal eine Erkrankung, aber die kann ja auch noch zu weiteren Erkrankungen führen, wenn es sehr schlecht läuft.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich möchte dem aber so ein bisschen was voranstellen, was mir einfach wichtig ist. es ist so, dass diese aus diesen Studien, die es da natürlich gibt und die diese Zusammenhänge nahelegen, dass man da keinen Rückschluss auf den Einzelfall ziehen kann. Das sind einfach statistische Ergebnisse. Und deshalb, wenn jetzt jemand zuhört, der eine Insomnie hat, dann kümmert euch um euren Schlaf, bemüht euch um eine entsprechende Therapie. Aber macht euch jetzt nicht Sorgen, dass ihr jetzt einen Herzinfarkt erleidet oder so. Denn ja, wir wissen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Insomnie und Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch Stoffwechselerkrankungen, sowas wie Übergewicht, Diabetes Typ 2, auch Erkrankungen der Stimmung, zum Beispiel der Depression. Aber das sind alles Erkrankungen, die natürlich auch durch ganz viele verschiedene Faktoren bedingt sind. Und die Insomnie ist da vielleicht ein Puzzleteil, aber es ist nicht so, dass man sich jetzt Sorgen machen muss, dass man wegen der Insomnie jetzt eine schlimme weitere Erkrankung entwickelt.
Ja, und vor allem glaube ich, man muss mal klar machen, dass das nicht so eine gerade Linie ist, auf der man Stress hat, dann Insomnie bekommt und dann irgendwann eine noch schlimmere Erkrankung, weil auch das, ne, nachher liegt man wieder in der Nacht wach und macht sich Gedanken darüber, oh, jetzt schlafe ich nicht, was ist dann in den nächsten Tagen oder Jahren, was bekomme ich jetzt noch dadurch für Krankheiten? Und das hilft ja auch nicht.
Total. Also ich finde, das ist schon wichtig, dass man das irgendwie so auf dem Schirm hat, dass man da auch wachsam ist. Aber die Konsequenz sollte jetzt nicht sein, dass man sich da jetzt ganz große Sorgen macht.
Die Konsequenz sollte vielleicht eher sein, dass man sich Hilfe holt. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Wir wollen aber an der Stelle noch unseren Überschlafen-Mythencheck machen.
Überschlafen. Mythencheck.
Worauf man ja immer wieder stößt, ist so Regeln fürs gute Schlafen. Und wir haben das auch bei unserem Hörer eben gehört, dass er gesagt hat, oh, ich habe mich an alles Mögliche gehalten. Unter anderem keine schwere Mahlzeit mehr am Abend. Da gibt es ja wirklich so den Mythos, oh, wenn du abends noch was Schweres, Fettiges irgendwie isst, dann kannst du auf jeden Fall nicht schlafen. Was ist da dran?
Ja, also das kann schon einen Einfluss haben. Merkt man ja selber auch irgendwie, dann ist vielleicht der Puls höher oder der Magen drückt, wenn man auf der Seite liegt. Da würde ich schon empfehlen, dass man drauf achtet, die letzte Hauptmahlzeit vielleicht 2, 3, 4 Stunden, bevor man dann schlafen geht, eben auch einzunehmen. Vielleicht, wenn es notwendig ist, einfach nochmal kurz vorm Schlafen gehen, einen leichten Snack. Das kann schon hilfreich sein. Ich denke aber auch, das ist wie bei vielen Dingen so, wenn man da jetzt so sehr streng mit sich selbst wird und versucht irgendwie alles zu optimieren und vielleicht dann nachher sogar denkt, boah, jetzt habe ich was gegessen, jetzt kann ich bestimmt nicht schlafen, dann geht es eigentlich wieder nach hinten los. Mhm. Und insofern, wenn ihr eingeladen seid bei einem Abendessen mit Freunden und es gibt schwere Sachen, dann genießt es einfach und macht euch da nicht zu viele Sorgen.
Fassen wir mal zusammen. Insomnie betrifft viele Leute und wer es hat, der leidet wirklich doll. Deswegen ist es gut, sich da helfen zu lassen.
Ja, und Insomnie verursacht tatsächlich neben dem Leiden auch hohe gesellschaftliche Kosten. Und es ist oft eher so ein stilles Leiden leider immer noch. Es gibt immer noch eine Stigmatisierung, wodurch dann Menschen eben einfach auch sich da nicht öffnen oder zum Beispiel sogar Angst haben, dass es die Freunde erfahren.
An der Stelle wünschen wir euch trotzdem einen guten Schlaf, egal ob ihr von Schlafproblemen betroffen seid oder nicht.
Und versucht euch nicht zu stressen.
An der Stelle haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Hört doch mal rein bei Anne und Steffi vom Flexikon-Podcast. Bei denen gibt es in jeder Folge einen Deep Dive in Fragen, auf die ihr vielleicht in der Schule oder in der Uni keine Antworten bekommen habt. Zum Beispiel, wie finde ich die richtige Work-Life-Balance oder wie verhandle ich bestmöglich, zum Beispiel bei Kleinanzeigen oder bei Vinted? Hört mal rein, Flexikon findet ihr überall, wo ihr eure Podcasts auch sonst so hört. Und wir wollen mal Danke sagen an der Stelle, und zwar an Menschen, die uns helfen bei diesem Podcast und daran mitarbeiten. Charlotte Müller ist unsere Redakteurin, Alex Dojanow und Uwe Bräunig produzieren diesen Podcast am häufigsten und Julian Speyer hat uns das Audio eingesprochen.
Ja, und auch ein ganz großes Dankeschön an die gesamte Nova-Redaktion, vor allem Ingo Rockenberg, Grit Kinsten und Dominik Ebers.
Danke euch allen. Ihr seid ein super Team und nur wegen euch können wir das hier tun.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.